Willkommen zurück, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity, wo ihr mit dem Code Was Bitcoin bringt beispielsweise den Dip kaufen könnt und in den ersten 6 Monaten 21% der Gebühren sparen. Gleich mal reinschauen, was Bitcoin bringt in einem Wort. Was heißt Dip? Was heißt Dip? Hey, der Preis ist ziemlich abgeschmiert, auch weil wir einen der größten Krypto-Hacks aller Zeiten gesehen haben. 1,5 Milliarden wurden da gestohlen. Einfach mal so mir nichts, dir nichts. Und darüber und über die Bitcoin-Sicherheit, die Kryptosicherheit generell, spreche ich heute mit Stadikus von der Bitbox aus der Schweiz. Er ist ein Bitcoin-Cypherpunk-OG, er kennt sich perfekt aus bei all den Dingen, wie man sie macht, wie man sie nicht macht. Was ist eigentlich passiert bei diesem Hack und warum ist Bitcoin von solchen Exploits eben nicht betroffen? Weil Bitcoin eben, was das betrifft, einfach sicherer ist bzw. weniger Angriffsfläche bietet. Und wie ihr am wenigsten Angriffsfläche überhaupt bieten könnt, wie ihr mit eurer eigenen Sicherheit umgehen solltet, warum Not Your Keys, Not Your Coins immer noch die allerwichtigste Regel in der Bitcoin-Welt ist, das bespreche ich mit Stadikus. Ja, und mit dem Code, was Bitcoin bringt, das wisst ihr, könnt ihr euch diese Bitbox natürlich um 5% günstiger holen. Ich würde sagen, wir springen gleich rein. Es war eine wilde Woche, es wird wild weitergehen und ich glaube, dass diese Folge euch helfen wird zu verstehen, was da passiert ist bei diesem Hack und warum Bitcoin anders ist als der Rest von Krypto. Ich freue mich wahnsinnig, endlich wieder mit dem Stadikus verbunden zu sein. Servus.
Ich grüße dich, Nico.
Stadikus, Mitbegründer von Bitbox natürlich und dort, wie du gerade gesagt hast, Mädchen für alles. Die Haare sind nicht mehr blau.
Das kommt und geht.
Dabei wäre es einfach bei dir, sie zu färben, nicht?
Das stimmt. Es kommt zwar nicht immer so raus, wie man es erwartet, aber da habe ich auch schon meine Lektionen gelernt.
Wir wollen heute über Bitcoin-Security, Krypto-Security generell sprechen, aufgrund des größten Hacks aller Zeiten, der gerade passiert ist bei der Kryptobörse Bybit. 1,5 Milliarden Dollar wurden da gestohlen, offenbar von Nordkorea. Aber du warst, und das habe ich gesehen auf Social Media, damit würde ich gerne anfangen, du warst jetzt auf einigen Konferenzen, die gar nichts mit Bitcoin zu tun hatten.
Korrekt, das war eine sehr spannende Erfahrung. Also wir sind aktiv dran, speziell jetzt, wo Bitcoin in aller Munde ist, halt nicht nur die bestehenden Bitcoiner und Bitcoinerinnen anzusprechen, sondern versuchen auch aktiv den Markt zu vergrößern, neue Leute in den Bitcoin-Space zu holen, auch ein bisschen Überzeugungsarbeit zu leisten. Und da waren wir beispielsweise an der Frankfurt Digital Finance Messe. Das war eine B2B-Messe, was für uns eigentlich eher ungewöhnlich ist, weil unser Business ist ja wirklich rein B2C für Endkunden, nicht für andere Firmen. Mhm. Und da waren Vorträge vom Vorstand der Deutschen Bundesbank live zugeschaltet, war von der EZB einer der Direktoren, die haben da über CDBCs gesprochen, über irgendwelche AI gepushten Sachen. Krypto war wenig Thema, Bitcoin war gar kein Thema und wir haben einfach direkt neben der Bühne unseren schönen Ständer mit allen Bitcoin White Papers aufgestellt und jeden in Gespräche verwickelt, der nicht irgendwie bei drei auf dem Baum war. Das war schon ganz lustig. Haben auch interessante Kontakte geknüpft. Aber es ist natürlich ein Uphill-Struggle, sag's mal so.
Ich bemühe mich auch wirklich, auch aufgrund meiner Erfahrungen als Wirtschaftsjournalist, wenn jemand zu mir kommt und sagt, kannst du dieses Thema bearbeiten oder eine Moderation machen oder auf einer Konferenz gehen. Also ich bemühe mich ja auch, irgendwie mit einem Fuß in dieser Welt, in der Normi-Welt sozusagen zu bleiben. Aber wie ist da so die Reaktion? Weil das ist ja Frankfurt, Banken, EZB, Bundesbank, also noch quasi noch anders. Du weißt schon, was ich meine. Ja? Noch länger ja, wird's nicht.
Das ist schon so ein bisschen das, sagen wir mal, das Endgegner-Umfeld. Ich glaube, wir haben die Leute primär privat angesprochen, nicht in ihrer offiziellen Funktion. Und da sind wir auf ein positives Echo gestoßen. Nicht bei allen, aber doch bei vielen. Lustig war auch, wir legen ja bei allen Bestellungen, die wir heute versenden, aus Deutschland versenden, eine 21 Bitcoin-Note im Design der Euro-Note bei. Das ist ganz witzig, das sieht wirklich auf den ersten Moment aus, als hätte ich einen 20-Euro-Schein in der Hand, bis man sieht, es steht nirgendwo Euro drauf, es steht nirgendwo die Europa-Flagge, es ist 21 BTC. Und das habe ich dann beispielsweise auch einem Mitarbeiter der EZB in die Hand gedrückt. Und der fand das richtig cool. Hätte ich nicht gedacht. Also entweder hätte es eine Klage gegeben oder er ist jetzt Fan von uns. Ich glaube, er hat es mit Humor genommen.
Spannend. Na gut, die EZB und die Bundesbank sind ja, was Bitcoin betrifft, wirklich noch die, sage ich einmal, stursten eigentlich. Ja?
Klar, ist natürlich, wenn du Taxifahrer fragst, was sie von Uber halten. Ich meine, das ist immer die eigenen Interesse und was man auch immer schon immer kennt, schon immer gehört hat, das zu überwinden, das dauert halt eine Zeit. Und vielleicht braucht es dann halt nicht bei uns allen 2 oder 3 Anknüpfungspunkte bei Bitcoin. Das braucht ja eigentlich fast jeder, sondern halt vielleicht 4, 5, 6.
Wobei das Beispiel mit Uber, in Wien haben sie es ja so gemacht, dass sie quasi Uber unter Anführungszeichen kaputt gemacht haben, indem sie einfach die Preisuntergrenzen quasi vorgeschrieben haben. Das heißt, ich kann Uber nutzen, aber dann kommt der Taxifahrer und der Taxifahrer beschwert sich dann auch nicht mehr über Uber. Das ist dann sozusagen die Uber-Variante der Strategic Bitcoin Reserve.
Genau, aber das kann man mit zentralisierten Services machen. Mit Bitcoin ist das ein bisschen schwieriger.
Hast du gemerkt, neben quasi einem exotischen Interesse, dass es wirklich Leute gibt, die sich schon intensiver auch beschäftigt haben? Dass sie sagen, hey, ich kenne mich aus, Satoshi habe ich gelesen, alles klar?
In dem Umfeld, also eben wir waren an der Digital Finance fast gar nicht. Dann waren wir am Börsentag Frankfurt, das war eher eine B2C-Anlegermesse. Da war das Interesse sehr hoch, aber auch primär Precoiners. Aber da ist das Interesse ganz anders gelagert. Da waren auch sehr viele Aussteller, was Gold angeht etc. Also die Absicherung gegenüber einem aktuellen Finanzsystem oder Inflation ist ein ganz anderes Thema dort. Also das ist tatsächlich ein Bedürfnis, da spielt Bitcoin natürlich super rein. Und dann waren wir letzte Woche noch in Bern in der Schweiz an der Swiss Cyber Security Days. Das war wirklich weder Krypto noch Finanz, das war wirklich Cyber Security, Hardware und Online Security. Da waren wir total die Exoten, weil das war auch B2B. Aber dort auch sehr viele interessierte Private und ein großes internationales Publikum, was dann auch mit eine Swiss-made Hardware Wallet, alles Open Source, das ist dort dann eher technisch auf sehr viel Interesse gestoßen. Da haben wir auch gute Gespräche geführt mit Sicherheitsprofessionals, die eigentlich sich nicht mit Bitcoin auskennen, aber doch unseren Ansatz, alles Open Source, alles mit dem Dual-Chip-Approach, das wurde auf sehr großes Interesse gestoßen. Das hat uns sehr gefreut.
Gibt es da auch sozusagen für euch dann neue Ideen, dass ihr sagen könnt, okay, eigentlich könnten wir mit unserer Hardware, mit unserem Ansatz auch Sicherheit für andere Dinge schaffen?
Wurde öfters mal gefragt, ja, ob man mit dem Gerät auch, sagen wir mal, Bitcoin-unabhängige Sachen signieren, authentifizieren oder verschlüsseln könnte. Das geht natürlich oder ginge. Wir sind da aber sehr zurückhaltend. Die Multi-Edition, die hat ja die kann man als zweiten Faktor Schlüssel brauchen. Aber das ist auch so ein bisschen Pain für uns, weil das halt immer diese externe Abhängigkeit zu Programmbibliotheken bedeutet. Also wir versuchen die Bitbox halt wirklich so simpel wie möglich zu halten, einfach um die Angriffsfläche klein zu halten. Und das widerspricht sich so ein bisschen mit einem, sagen wir mal, generischen Authentifizierungsschlüssel-Ansatz. Obwohl man dann natürlich im B2B-Umfeld viel Geld machen könnte, aber das ist nicht unser Business.
Das ist nicht euer Business. Ich habe ja, ich habe es schon einmal in die Kamera gehalten und man wird jetzt gleich sehen, ich habe es noch immer nicht ausgepackt, aber ich habe mir heimlich still und leise, einfach ganz privat, habe ich mir eine Bitbox Multi-Edition auch bestellt. Und natürlich, naja, pass auf, ich sag dir gleich wieso. Und natürlich auch eine simple Minimalist Edition. Ich glaube, und das ist für mich die wichtigste Message jetzt auch bei diesem Hack, der da passiert ist, bei Bybit, das, was du gerade erwähnt hast. Die Komplexität, die du hineinfügst, einerseits durch eine andere Kryptowährung, andererseits durch eine Krypto-Wallet, die auch andere Dinge kann, diese Komplexität ist einfach eine Angriffsfläche.
Absolut. Ich glaube, da sind wir mit Bitbox gut unterwegs, dass wir sagen, keep it simple, keine Batterie, keine beweglichen Teile, alles Open Source, möglichst wenig, also bei der Bitcoin Only Edition natürlich keine externen Programmbibliotheken von irgendwelchen Nicht-Bitcoin-Coins, Das ist alles potenzielle Angriffsfläche. Auch wenn das jetzt, sagen wir mal, der Vergleich der zwei Editionen jetzt eher eine statistische Unschärfe ist, würde ich jetzt behaupten. Und dasselbe gilt natürlich auch für die Kryptowährungen. Eine Kryptowährung wie Ethereum, die jetzt ja hier involviert war im Hack, also nicht, dass Ethereum gehackt worden wäre, das darf man nicht sagen. Es war wirklich ein Smart Contract, der ausgenutzt wurde.
Es war nicht mal ein Hack der Börse, es war eigentlich eine Phishing-Attacke.
Genau, also ich will jetzt nicht irgendwie FUD spreaden, dass Ethereum gehackt wurde, genauso wie wenig wie Bitcoin jemals gehackt wurde, nur weil irgendwelche Börsen untergegangen sind. Aber Ethereum will natürlich eine vollständige Programmiersprache sein, das ist sogenannte Turing-Complete Programming Language, das heißt, ich kann Schleifen programmieren, ich kann eigentlich wirklich komplexe Smart Contracts programmieren. Ethereum hat ja selber gesagt, sie wollen gar kein Geld sein, sie wollen World Computer sein oder eine Plattform für Smart Contracts. Und das ist natürlich viel komplexer, wenn ich das mit Bitcoin vergleiche, wo eine Multisig-Funktion, die ist Bestandteil des Bitcoin-Protokolls. Da brauche ich keine zusätzlichen Smart Contracts. Das ist im Standard festgehalten. Und Bitcoin ist auch nicht Turing-complete. Also ich habe weniger Möglichkeiten. Dafür gibt es viel größere Sicherheitsgarantien, was die Ausführung von Programmcode angeht. Also bei Ethereum, weil Schleifen möglich sind, kann ich nicht abschließend abschätzen, beispielsweise, wie lange die Ausführung geht im Vorfeld. Das kann sein, das Ding würde einfach ewig laufen, in einer Endlosschleife landen und dann irgendwann ist halt die Gas-Fee aufgebraucht und dann bricht der Contract ab. Bei Bitcoin ist es immer linear. Da wird einfach das Programm abgearbeitet und dann ist fertig.
Ich finde es deswegen so wichtig, weil dieser Phishing-Attacke war auch eine Hardware-Wallet im Spiel. Keine Bitbox natürlich, wobei in dem Fall war es egal. Also was ich damit sagen möchte, ist, es ist auch wichtig, meiner Meinung nach auch wichtig, die Angriffsfläche zu minimieren. Und das ist eben nicht nur die Hardware-Wallet zu besitzen, sondern auch sich mit den technischen Dingen so weit auszukennen, dass man auf Phishing-Attacken oder sonstige Attacken auch reagieren kann. Und ich meine, in diesem Fall stell dir vor, du bist der Chef einer Kryptobörse und drückst auf einen kleinen Plastikknopf und schickst 1,5 Milliarden nach Nordkorea.
Ja, das ist echt krass. Und ja, ich glaube, die Hauptschwierigkeit dabei ist halt einfach, dass man auch wirklich verstehen muss und überprüfen und verifizieren muss, was man signiert. Da muss man ehrlich sein, eine Bitbox hätte hier auch nicht geholfen, weil die involvierten Smart Contracts auf der Ethereum-Blockchain, bei Ethereum signiere ich ja nicht eine Transaktion von A nach B, sondern ich signiere eigentlich wie ein Befehl an einen Smart Contract. Was der dann macht, das kann ich als Hardware-Wallet auch nicht abschließend abschätzen. Und wenn ich etwas signiere, was halt fake ist und die Oberfläche, so habe ich das verstanden, hat alles korrekt dargestellt, aber im Hintergrund wurde halt was anderes signiert, was korrekt ausschaut, aber halt am Ende des Tages diesen Hack ermöglicht hat. Bei Bitcoin signiere ich eine Transaktion im Stil von, ich sende so viele Bitcoin an diese Adresse mit diesen Gebühren. That's it.
Mehr geht auch nicht. Und diese Simplizität, dieses singuläre Use Case dann von Bitcoin auf der technischen Ebene schützt uns eben auch.
Genau. Und bei Ethereum signiere ich halt eine Transaktion, die eine Funktion aufruft mit Argumenten etc. Was dieser Smart Contract on-chain dann macht, ist schwierig zu wissen vorab. Und man kann es vielleicht simulieren, aber es ist nicht eine Standardtransaktion. Und diese Befehle, die ich signiere, die kann man auch auf einer Hardware-Wallet kaum überprüfen. Das ist entweder ein langer, super langer binärer String oder noch schlimmer oder vielleicht besser, je nachdem, ein Hash-Wert dieses binären Strings. Das heißt, das Einzige, was hier eigentlich geholfen hätte, ist wirklich diesen Und das muss man dann halt mit jeder signierten Transaktion machen. Diese beispielsweise auf einem zweiten Gerät, AirGap, bestimmt nicht komprimiert, wirklich im Detail zusätzlich zu überprüfen. Das kann ich nicht auf einem kleinen Display das der Hardware-Wallet machen, weil das sind wirklich komplexe Instruktionen. Da brauche ich ein komplettes Interface für. Yep. Wenn ich das vielleicht auf einem zweiten Gerät mache, kann das helfen. Aber ich sage jetzt mal so, eine einzelne Transaktion, auch wenn sie von mehreren Personen unterzeichnet wurde, über 1,5 Milliarden Dollar, lässt auch darauf schließen, dass Bybit, so viel sie auch Gutes gemacht haben dann in der Krisenbewältigung, die Operational Security vielleicht nicht ganz up to speed war.
Ja, also die Krisenbewältigung aus heutiger Sicht war, glaube ich, okay. Also hat funktioniert. So. Ich meine, das Argument, wir haben gerade 1,5 Milliarden verloren, aber keine Sorge, es waren keine Kundengelder. Also ich weiß nicht, wie viel Geld die rumliegen haben, ja. Offenbar genug. Das
habe ich mich auch gefragt. Also ich glaube schon, die Krisenbewältigung war sogar exemplarisch gut, muss man wirklich sagen. Es stellt sich die Frage, wieso haben die 1,5 Milliarden einfach so auf der Seite liegen, dass die Kundengelder nicht betroffen sind. Aber ich glaube, teilweise wurden diese auch mit Notfallkrediten etc. aufgestockt. Also ich glaube, die hatten das nicht einfach alles Cash rumliegen. Aber ja, es zeigt auch, dass eine Börse zu betreiben sehr lukrativ sein kann.
Es ist aber, das muss man auch dazu sagen, jetzt unabhängig davon, dass wenn du, also ich hatte eine Diskussion mit jemandem, man muss jetzt dazu sagen, jetzt kommt ja die Mika-Regulierung und Bybit und KuCoin, zwei riesig große Börsen, haben bereits gesagt, dass sie ihre Europa-Zentrale nach Österreich holen. Weil wir dank unserer, dank Bitpanda in Wahrheit, was diese ganzen Krypto-Geschichten betrifft, viel Erfahrung haben und auch viel Personal haben. Das heißt, das hat auch hier für einige Nervosität gesorgt, weil da gibt es bereits Beratungen und Verträge und was auch immer, ja, mit Bybit. Und mir wurde dann auf Twitter vorgeworfen, ich soll hier keinen FAT betreiben, ja. Und ich habe das dann ausdiskutiert mit der Person. Und am Ende des Tages habe ich gesagt, nein, sorry, aber ich betreibe hier keine FAT. Wenn du den Bitcoin-Maxis zugehört hast, wenn du Bitcoin-only machst und du hältst deine Bitcoin auf einer Bitbox, dann hast du in dieser ganzen Phase keine Sekunde der Nervosität. Du weißt, du weißt, einerseits, du kannst nicht betroffen sein von dem Hack und andererseits kannst du auch nicht betroffen sein von dem Fallout, weil wie es mit Ethereum jetzt weitergeht, die negative Presse, die Frage, wird jetzt die Chain zurückgerollt oder nicht. Alleine die Debatte darüber, dass das möglich wäre, zeigt ja schon, wie wenig dezentral das Ganze ist. Von all diesen Dingen bist du geschützt. Also du bist, sage ich mal, mit Bitcoin only einfach auch deines eigenen Risikos besser bewusst, würde ich sagen.
Ich glaube schon, dass Bitcoin halt einfach schon einen längeren Track Record hat, auch sehr viel konservativer ist. Solche Fragen stellen sich da auch gar nicht, eben ob eine Chain zurückgerollt werden soll. Wobei man fairerweise auch sagen muss, auch ich würde mich jetzt nicht als Bitcoin-Maxi bezeichnen, weil das so ein bisschen negativen Anklang hat. Ich bin eher der Bitcoin-Minimalist.
Ja, gefällt
mich
auch.
Interessiert halt Bitcoin einfach primär und den Rest kann auch spannend sein, aber ist jetzt nicht unbedingt mein Ding.
Eine verrückte Statistik besagt, dass nur 5% aller Krypto-User eine Hardware-Wallet besitzen. Naja, die Bitbox O2, die kann euch da helfen. Die Bitbox O2 in der Bitcoin-Only Edition, minimalistische USB-C Hardware-Wallet, Open Source aus der Schweiz. Ich nutze sie gerne, ich nutze sie jeden Tag. Die Software ist super sleek, intuitiv, für jeden wunderbar verständlich, natürlich auch auf Deutsch. Schaut rein bei bitbox.swiss und nutzt den Code, was Bitcoin bringt, für 5%. Sichere deine Bitcoin jetzt in Edelstahl und schütze sie so vor Wasserschäden, Hausbränden und kaputten Hardware-Wallets. Das Sidor Bitcoin Backup ist die unverzichtbare Ergänzung zu einer Hardware-Wallet und mit dem Code, was Bitcoin bringt, bekommt ihr 5% Rabatt. Schaut rein bei sidor.io.
Ist natürlich auch ein bisschen getrollt worden, also speziell Samson Mao und dann Adam Back haben natürlich auch gleich die Diskussion mit dem Rollback in die Diskussion geworfen, im Wissen, dass das ein bisschen eine offene Wunde ist im Ethereum-Umfeld. Aber da bin ich zu wenig tief drin, um das wirklich bewerten zu können. Mich hat dieser Hack primär aus technischer Sicht interessiert, auch wie erfolgreich über lange Zeit Lazarus, also diese nordkoreanische Hackergruppe, ist. Die haben ja auch den Codenamen APT38, also für Advanced Persistent Threat. Die sind wirklich langfristig unterwegs, die bereiten solche Hacks über Monate vor, gehen dann mit sogenannten Spear-Phishing-Attacken, also wirklich auf einzelne Mitarbeiter von ausgewählten Zielen los. Nicht so wie normalerweise Phishing geht, dass man einfach mal irgendwie eine Phishing-Mail verschickt an Millionen Leute und hofft, dass 2, 3 hängen bleiben, sondern wirklich das persönlich getargetet. Und das ist natürlich schon auch als Firma dann eine Herausforderung, das wirklich auch so die Infrastruktur so zu schützen, dass man auch gegen solche Threats, die wirklich sehr, sehr ausgeklügelt sind, geschützt ist.
Am Ende des Tages, egal ob man jetzt, und ich versuche, ich trolle auch rum, ich habe auch Scherze gemacht über Rollback und so weiter, aber ich möchte auch Toleranz und sagen, schau, ich finde der Ansatz mit Bitcoin-Minimalismus sehr gut, weil mir geht es im Grunde auch um das. Ich werde immer dafür geprügelt, zu sagen, Finger weg von Shitcoins, aber am Ende des Tages schütze ich damit auch mich selbst und bis zu einem gewissen Grad durch meine eigene Reputation als Journalist und Podcaster, weil ich kann eben nicht dazu, selbst wenn ich finden würde, dass, keine Ahnung, Poopcoin 47 die Zukunft des Finanzsystems darstellt, ich kann nicht über 10 Millionen verschiedene Kryptocoins urteilen. Ich bin nicht der Krypto-Experte, ich bin der Bitcoin-Experte und auch da habe ich noch viel zu lernen, deswegen mache ich ja einen Podcast, wo ich schlaue Leute frage. Sag, jetzt bist du ja in deinem Schrein da zu Hause mit Satoshi und dies und das, ja. Bitcoin ist ja auch gerade preismäßig ein bisschen in die Knie gegangen. Wir nehmen das jetzt auf, also Ende Februar. Wie beurteilst du generell die Lage des Marktes derzeit?
Schwierig zu sagen. Ich meine, wir haben geopolitisch eine enorme Unsicherheit. Das bedeutet tendenziell eher Flucht in sichere Werte. Bitcoin ist wahrscheinlich noch nicht ganz dort, wo die traditionellen Anleger sichere Werte vermuten würden. Ich glaube, da kommen wir hin, weil rein von der Natur her ist Bitcoin eigentlich die perfekte Absicherung gegen solche Unsicherheiten, aber es hat sich wahrscheinlich noch nicht überall rumgesprochen. Ich habe seit langem wie am Montag wieder mal ein bisschen Geld zu Pocket geschickt. Das für mich ist es natürlich super, wenn der Preis wieder mal nach unten geht. Da kann man endlich wieder ein bisschen nachkaufen. Grundsätzlich bin ich eher ein Permabull. Also ich nach 2 bis 3 Hype-Cycles betrifft einem das auch nicht mehr so. Aber das ist natürlich so, wenn man noch nicht so lange dabei ist, ist das recht scary, wenn es mal 20%, 30%, 50% runtergeht. Ich glaube, momentan ist einfach Unsicherheit. Keiner weiß, wie geht's weiter. Strategic Bitcoin Reserve wurde viel versprochen. Das kommt jetzt wahrscheinlich doch nicht so schnell oder überhaupt nicht, weil da irgendwelche Trump-Meme-Coins wieder im Umlauf sind. Ripple oder so ist jetzt irgendwie im engsten Kreise des Präsidenten, hat sich eingekauft. Man weiß es einfach nicht. Aber auf lange Zeit ändert sich eigentlich nichts. Ich glaube, über mehrere Jahre ist Bitcoin immer eine gute Anlage. Obwohl man natürlich nicht weiß, wie es weitergeht.
Das nein, aus der Erfahrung war Bitcoin über die Jahre eine gute Anlage. Wir machen hier keine Anlageberatung, das ist absolut klar. Aber es ist lustig, dass du sagst, dass du Geld an Pocket geschickt hast. Also mein Smash bei Coinfinity von gestern ist jetzt gerade, also wirklich in dem Moment habe ich das E-Mail bekommen, dass es abgewickelt ist. Das ist natürlich für die dann lange dabei sind, da juckt es dann natürlich. Aber es ist meistens so, dass man kein Fiat mehr liegen hat. Ne?
Das ist sagen. Halt das Problem dann, ja, genau.
Deswegen Sparplan, direkt auf die Bitbox.
Genau, zum Thema Bitcoin, Minimalismus oder das Toxische oder wie auch immer, wollte ich noch anfügen, dass jetzt gerade durch die Konferenzen, wo wir die letzten Wochen waren, unsere Message war auch immer, jetzt nicht irgendwie Bitcoin only oder whatever. Ich meine, es ist eine freie Welt, aber ich habe jedem gesagt, Bitcoin first. Fang mal mit Bitcoin an. Versuche Bitcoin zu verstehen, was Bitcoin auch so einzigartig macht. Bitcoin ist das Einzige, was heute schon 100% einlöst, was es verspricht, aus meiner Sicht. Alles andere ist interessante Ideen, White Paper, hehre Ziele, aber halt auch viel Marketing dahinter. Da kann man, es kann ein spannendes Umfeld sein, aber ich würde wirklich mit Bitcoin anfangen. Und wenn man dann ein bisschen in den anderen Coins rum experimentieren will, klar, sollte dir das auch niemand dafür bieten. Aber man muss sich einfach den Unterschieden bewusst sein. Und ich glaube, der Bitcoin-Maximalismus kommt halt auch ein bisschen dafür, dass wirklich jeder, der noch nicht in Bitcoin war, nicht nach Bitcoin gefragt hat, sondern nach dem nächsten Hypecoin. Yeah. Das ist halt wirklich krass, wie viele Leute alles haben außer Bitcoin. Einfach weil die ganzen Marketingabteilungen Bitcoin halt auch schlecht reden oder für veraltet erklären oder mit einfach viel Marketing-Hype sagen, wir sind die Besseren, und das stimmt einfach nicht. Das sind einfach andere Ansätze, aber es ist deswegen auch wirklich entscheidend, dass man auch immer wieder wiederholt, Bitcoin ist King, Bitcoin ist der Startpunkt, alles andere macht Kompromisse, um gewisse andere Vorteile vielleicht zu erreichen, aber dessen muss man sich bewusst sein.
Und es sind auch einfach vieles, einfach ganz klare Scams auch dabei.
Also genau, 90% davon ist dann eher einfach Betrug.
Es mag schon sein, dass da irgendwo was dahinter ist, aber man muss auch dazu sagen, ich sage immer Bitcoin, also Altcoins sind die Monetisierung von oberflächlichen Argumenten gegen Bitcoin. Ja, Bitcoin ist zu langsam, hier habe ich eine Lösung. Bitcoin ist schlecht okay. Für die Umwelt, hier habe ich eine Lösung. Also quasi all die Dinge, all die Fragen, die sich aufwerfen, statt versuchen, sie für sich zu beantworten und dann vielleicht aufzuklären, was wir in der Bitcoin-Minimalisten-Szene, wenn wir halt jetzt umsteigen von Minimalismus, von Maximalismus auf Minimalismus, machen. Stattdessen versucht man sich zu bereichern. Ja, und solche Leute wie Charles Hoskinson zum Beispiel hat, glaube ich, schon mal einmal gesagt, he's in the business of printing money. Ja, ist jetzt auch nicht besser als die Notenbanker, sage ich dazu. Ja, oder die Notenbanker sind auch nicht besser, aber es ist halt die Welt, beziehungsweise auf der anderen Seite, was sich aus dem heraus ergeben hat, und da sind wir dann bei den Exchanges, ist so eine Art Free Banking eigentlich. Also du kannst, du musst wirklich wieder, es gibt wieder Bankruns. Du kannst in der Früh aufstehen und deine Bank, auf der du dein Geld liegen hast, ist plötzlich weg. Das gab's eben nicht in den Jahren vor Bitcoin oder vor Krypto. Und die Bitcoiner haben mit Mt. Gox das extrem schnell gelernt und quasi in ihre Lore aufgenommen, not your keys, not your coin. Ich meine, daher kommt ja unter anderem die Idee einer Hardware-Wallet.
Absolut. Und ich meine, ich bin jetzt nicht der Finanzhistoriker, aber sogar ich weiß, dass irgendwie im 19. Jahrhundert ja eigentlich die Zentralbank, also die amerikanische Fed, die wurde ja genau auf Reaktion der konstanten Bankruns und Bankenpleiten im Free Banking geschaffen, auch mehrere Male geschaffen. Die wurde ja teilweise temporär eingeführt und dann wieder abgeschafft und dann wieder eingeführt. Das wurde aber alles erst nötig, weil ja eigentlich das ganze System auf Gold basiert hat, was zu wenig flexibel ist, um es die ganze Zeit mit sich rumzutragen. Das heißt, man hat dann halt eben das Gold, das physische Gold bei der Bank gelassen und mit diesem Papierschuldschein hantiert, das dann eigentlich mehr oder weniger zum Papiergeld wurde, was theoretisch mit Gold hinterlegt war, aber halt eben dann doch wieder das Drittparteirisiko eingeführt hat. Und mit Bitcoin haben wir jetzt das physische Gold ohne das Drittparteirisiko, weil ich kann Bitcoin auf meiner Bitbox selber verwahren und direkt bezahlen, online, wo auch immer ich das möchte. Also das ist eigentlich diese eine Schwachstelle von Gold, dass es halt schwer und physisch und schwer transportabel ist und schwer ad hoc aufteilbar ist, hat Bitcoin jetzt genau gelöst. Und damit müssen wir eigentlich nicht mehr in dieses Free Banking System zurück mit Gegenparteirisiko.
Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, es minimiert auch das Gegenparteirisiko insofern, als dass ich jederzeit 24/7 entscheiden kann, dieses Gegenparteirisiko jetzt aufzulösen. Das heißt, ich kann dir das ja tun. Ich kann ja meiner Drittpartei meine Bitcoin geben. Ich werde wahrscheinlich in einer Welt leben, wir werden alle in einer Welt leben, in der einfach ein Teil unserer Bitcoin von einer Bank aufbewahrt werden. Warum? Auch um unser eigenes Risiko, unser eigenes Security-Risiko zu senken. Aber dann weiß ich zumindest, ich bin mir dieses Gegenparteirisikos bewusst und kann es auch am Sonntagabend Also bei einer guten Bank werde ich auch am Sonntagabend in der Lage sein, meine Bitcoin abzuziehen. Ich muss nicht in der Schlange stehen, so wie bei einem Goldstandard und hoffen, dass die noch was rausrücken.
Korrekt. Also eben, ich glaube, es gibt nicht eine One-Size-Fits-All-Lösung. Selbstverwahrung ist vielleicht auch nicht für jedermann. Unser Kampf ist auch, gilt auch nicht den Banken, die gute, wichtige Dienstleistungen bereitstellen, wie Kredite, keine Ahnung, in welche Finanzdienstleistungen, die man wirklich ehrlich und nützlich, die für die Gesellschaft wichtig sind. Unser Kampf gilt halt eher den Zentralbanken, dem grundsätzlichen Geldsystem, dass ich Fiat-Geld einfach drucken kann nach Belieben. Und mit Bitcoin kann auch eine Bank jederzeit 100% auditierbar sein. Das sind Möglichkeiten, die man auch über die nächsten Jahre, denke ich, nutzen sollte, um eine bessere Option des aktuellen Financial Services Ökosystems aufzubauen.
Wie würdest du, ich frage auch deswegen, weil ich immer gefragt werde, was ist dein Elevator-Pitch, was eigentlich eine Hardware-Wallet macht, tut und warum man sie braucht? Weil aufbewahren, dass der Bitcoin ist zwar im übertragenen Sinne richtig, aber nicht de facto, ne?
Ach, ich bin halt Techniker, ich bin nicht so der Sales-Typ. Ich kann dir einen technischen Pitch geben, wieso man jetzt aber Bitcoin grundsätzlich selber verwahren sollte. Ich meine, für mich ist es einfach gesunder Menschenverstand, dass wenn ich etwas physisch halten kann wie Bargeld oder physisches Gold, dass ich logischerweise kein Gold-ETF kaufe oder das Bargeld irgendwo in einem Tresor unter Fremdverwahrung lasse, sondern selber halte. Mhm. Natürlich ist es eine Abschätzung, ist es bei mir zu Hause dann auch entsprechend sicherer oder erhöhe ich da mein persönliches Risiko? Das ist bei Bitcoin natürlich viel weniger ausgeprägt, weil ich programmierbares Geld viel einfacher ohne irgendwelchen physischen Platzbedarf sichern kann. Ich muss es auch nicht zu Hause halten. Ich kann es auch aufteilen, ich kann Multisig machen, ich kann das Backup splitten. Also da gibt es unzählige Möglichkeiten. Und wieso sollte man ein Bearer Asset, ein Inhaberwert, auf einer Börse liegen lassen, die in Deutschland, Österreich, Schweiz idealerweise vielleicht noch gut reguliert und mit einer Einlagensicherung geschützt ist, aber auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Worst case natürlich irgendwo liegen lasse, wo der Hauptsitz auf den Bahamas ist oder man weiß überhaupt nicht, wo der ist, weil der Hauptsitz wechselt halt, wo gerade der Inhaber der Börse schläft, wie das bei Binance der Fall ist.
Also ich glaube, Einlagensicherung gibt es für Kryptobörsen keine, auch nicht in Österreich und Deutschland. Also wenn das eine Bank ist, die offiziell deine Bitcoin als hält, ist eigentlich eine gute Frage, ob das in die Einlagensicherung fällt mit der Krypto-Verwahrlizenz, das müsste man mal recherchieren, aber eine Einlagensicherung in dem Sinn. Wobei ich kann ja bei der Bitbox, kann ich mich ja sogar versichern lassen.
Das ist korrekt. Also was man natürlich auch bei der Selbstverwahrung, das ist das, was ich vorher ein bisschen angesprochen habe, ich sage jetzt, wenn ich mal 100.000 Euro zu Hause habe, ist tendenziell vielleicht ein bisschen ein ungutes Gefühl dabei. Entweder weiß es niemand, dass ich das habe und dann ist auch okay. Aber wenn ich dann natürlich rumpranze und jedem erzähle, dass ich Bitcoin habe und so viele Bitcoin und die zu Hause habe, dann erhöht das natürlich mein privates Risiko. Und das ist technisch sehr schwierig abzusichern, weil unter Androhung von Gewalt werde ich jederzeit meine Bitbox entsperren und halt eine Transaktion ausführen. Das kann die Bitbox auch nicht unterscheiden, ob ich das jetzt mache, weil ich das aus freien Stücken mache oder weil jemand irgendwie mit einer Pistole hinter mir steht. Und da hilft aus meiner Sicht halt primär entweder die Sachen gar nicht zu Hause zu haben, wie ich das, also ich habe überhaupt nichts zu Hause bei mir, mein Multisig-Setup, das ist, keine Ahnung, so overly complicated, ich bin froh, wenn ich selber wieder an meine Coins komme. Oder ich mache es halt simpel und versichere mir das Ding einfach. Und das geht, auch in der Bitbox-App kann ich das direkt abschließen, das ist eine deutsche Firma, die Biturance, und da ist die $5 Ranch Attack auch drin.
Also das heißt, quasi, wenn jemand zu dir kommt und sagt, hier, Junge, ich überrede dich jetzt mit Gewalt, dass du mir deine Bitcoins schickst, dann bin ich dagegen versichert. Bis zu einer gewissen Summe, oder?
Genau, also ich muss das entsprechend natürlich, wie bei, ist eigentlich eine, also es muss man sagen, ist ein bisschen unsere Antwort auf die Geschichte von Ledger, die das ja mit ein bisschen viel Marketing, Kommunikationsgedöns gemacht haben, nicht so gut angekommen ist, weil man halt die privaten Schlüssel irgendwo durch aufsplittet und in Fremdverwahrung gibt. Das ist für uns keine Option, widerspricht auch dem ganzen Open-Source-Gedanken etc. Unsere Antwort darauf, was ich denke, ist die bessere Lösung, wenn das jemand möchte, das ist nämlich rein freiwillig und Opt-in, weil der Grundgedanke ist schon nicht so schlecht, dass vielleicht gewisse Leute eine zusätzliche Absicherung möchten und sich einfach nicht wohlfühlen mit einer Hardware-Wallet zu Hause, ist es einfach eine Hausratversicherung. Yeah. Natürlich ist es eine Spezialversicherung, weil nicht die Hausratversicherung die Bitcoin normalerweise nicht abdeckt. Aber ich kann die Bitbox, also das Gerät inklusive Inhalt bis zu einem von mir frei gewählten, aktuell glaube ich maximal 100.000 Euro Schadenssumme versichern. Das ist jetzt der Start, das soll natürlich hochgehen, es soll auch auf weitere Länder ausgerollt werden. Momentan ist es nur in Deutschland verfügbar. Und dann, ja, dann habe ich einfach eine Sorge weniger, das ist eine Hausratversicherung.
Melde dich gerne, wenn das in Österreich verfügbar ist, wobei ich natürlich jetzt an dieser Stelle auch dazu sagen muss, wenn ich davon rede, dass ich privat oder auch als Firma Bitcoin halte. Erstens, bei mir, ich sage es immer dazu, nachdem ich ja so spät eingestiegen bin, ist es nicht viel, was mich auch irgendwie befreit fast ein bisschen und mir auch egal ist. Das Zweite ist, natürlich habe ich nichts zu Hause, weder zu Hause noch im Büro. Natürlich ist das so gesettet ab, dass ich da die maximale Sicherheit habe und auch keinen direkten Zugriff und so weiter. Also ich werde darüber mal nachdenken, sogar, ich glaube, Peter McCormack hat das mal gemacht, dass er sein Security-Setup auch mal erklärt hat. Das ist natürlich aber als jemand, der in der Öffentlichkeit steht und darüber redet, ist es mir, glaube ich, wichtig zu sagen, also da hast du genauso gute Chancen, irgendwie an die Aktien von deinem Nachbarn ranzukommen. Aber noch besser ist es einfach, sich zu informieren über das Fiat-System und gar nicht erst versuchen, das irgendwie kriminell zu lösen, sondern ganz einfach was aufzubauen, weil es ist ja möglich, du musst das nicht. Ja? Ich finde zum Beispiel auch die Scammer im Krypto-Bereich, die das seit, es gibt ja so berühmte Leute, die seit 5, 6, 7, 8 Jahren in jedem Zyklus einen neuen Scam aufziehen. Wir nennen jetzt keine Namen. Und das finde ich immer ein bisschen traurig, weil die könnten ja bereits einfach mit seriöser Arbeit längst ausgesorgt haben.
Absolut. Ich weiß nicht, wie die nachts schlafen können mit gutem Gewissen, aber ist wahrscheinlich einfach deren Persönlichkeit.
Ja.
Ich glaube, es ist schon wichtig auch zu sagen, also jemanden zu Hause zu überfallen ist natürlich, das braucht erheblichste kriminelle Energie und ist so, glaube ich, im deutschsprachigen Raum ist mir nichts bekannt, dass es schon jemals vorgekommen wäre, jetzt im Bereich von Bitcoin. 99,999% der Sicherheitslücken oder sagen wir Sicherheitsbreaches sind reine Remote Attacks.
Solche Dinge passieren leider trotzdem. Und ich glaube, es ist nicht, die Augen zu verschließen, ist, glaube ich, nicht sinnvoll. Jameson Lobb von Casa, ist es? Ja. Der führt da, glaube ich, eine Liste seit Jahren, ja. Ich meine, ist natürlich auch ein guter Grund zu sagen, man lebt eben in der Schweiz. Ich meine, ich würde auch, die Schweiz ist noch besser als Österreich, aber Österreich ist auch noch sehr sicher, Klopf auf Holz. Grundsätzlich, du hast wahrscheinlich das Buch gelesen, The Sovereign Individual.
Absolut.
Da finde ich, und ich finde, wenn wir zurückgehen auch zu diesem Hack jetzt, das ist ja wunderbar beschrieben. Also dort wird ja beschrieben, dass quasi auch das Illegale, quasi die Gewalt eigentlich in den digitalen Raum geht, weil du musst ja echt völlig bescheuert sein, noch vor die Tür zu gehen und irgendwie auffällig kriminell zu werden, wenn du einfach so scammermäßig hinterm Bildschirm sitzen kannst oder so professionell wie die Nordkoreaner das. Ich meine, ich nehme an, die nordkoreanischen Hacker, die gehen einfach um 9 ins Büro, die holen sich einen Kaffee beim nordkoreanischen Starbucks, ja, da setzen sie dich hin, zocken die Bybit um 1,5 Milliarden ab und am Abend gehen sie nach Hause.
Ja? Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie es in Nordkorea läuft, aber man weiß ja beispielsweise von den russischen Trollfarmen, dass da wirklich von das 9-to-5, also da sieht man den Traffic, wann gepostet wird, wann die aktiv sind. Das ist ein großes Gebäude, die haben auch kein Homeoffice, so wie das Elon Musk jetzt auch allen verbieten will. Und das ist ein 9-to-5-Job. Also die gehen hin, machen ihr Ding und gehen wieder nach Hause.
Also diese Verlagerung quasi der Kriminellen, vielleicht ist das auch die Antwort auf die Frage mit den Scammern. Vielleicht werden die Scammer, da ist halt das Kriminelle sozusagen so viel stärker, dass man sonst vielleicht anderweitig auffällig werden würde. Ja.
Genau.
Was gibt es denn aus eurer Erfahrung für Angriffe quasi oder für Fallen von Menschen, die jetzt eine Bitbox oder generell eine Hardware-Wallet nutzen?
Also aus unserer Erfahrung sind es primär zu komplexe Setups, die sich die Leute selber einrichten. Ist nicht bekannt, dass jemals irgendwie Coins verloren gegangen wäre. Also sicherlich nicht durch einen Hack. Das hat es bei uns mit der Bitbox nur zwei. Ist mir nicht bekannt.
Nico, soll ich Bitcoin kaufen? Wo geht der Preis hin? Ich habe nicht die Antwort auf alle diese Fragen, die mir gestellt wird. Aber wenn ihr Bitcoin kaufen wollt, dann schaut rein bei Coinfinity. Legt einen Sparplan an, investiert ohne Stress. Ihr müsst nicht ständig den Markt beobachten, wenn ihr einfach regelmäßig nachkauft. Ideal für Einsteiger, ein unkomplizierter Weg, für Neulinge in Bitcoin zu investieren und natürlich ideal auch für Bitcoiner, die ihre Keys selbst halten wollen, denn Coinfinity überweist die Summe direkt auf deine Wallet. Mit dem Code WASBITCOIN bringt, spart ihr euch 21% in den ersten 6 Monaten bei Coinfinity. Findet ihr in allen App-Stores, findet ihr bei coinfinity.co und ihr könnt dort natürlich auch Einmalkäufe machen, ihr könnt dort verkaufen, ihr könnt dort auch das Lightning-Netzwerk nutzen und für all das gilt auch mein Code, um eure Kosten zu reduzieren. Egal, ob du mit Öl oder Gas heizst oder einfach nur am Bitcoin-Netzwerk teilnehmen möchtest, eine Heizung von 21 Energy macht's warm zu Hause, macht's warm im Büro, macht sogar warm in der Industriehalle, die spart CO2 und du meinst nebenbei Bitcoin. Und wer möchte das nicht? Mit dem Code WASBITCOIN bringt, sparst du dir 5%. Gleich reinschauen bei 21energy.com.
Was ab und zu vorkommt, sind halt die klassischen Telegram-Scammer. Das heißt, ich gebe als Benutzer halt einfach freiwillig mein Backup raus. Das ist etwas, was wir auch uns aktiv überlegen, wie ist es technisch möglich, sowas zu verhindern? Das ist halt ein bisschen im Zielkonflikt mit der Selbstbestimmung. Ich will ja ein Backup, wo ich jederzeit meine Wallet wiederherstellen kann. Eine technische Lösung wäre jetzt, um diesen Scammern das zu verunmöglichen, ist den Benutzern ein Backup zu geben, was sie beispielsweise nur mit einem Timelock wiederherstellen könnten oder nur unter Beihilfe von einer Drittpartei. Aber das sind alles so recht schwierige Abwägungen und da gibt's auch noch keine Standards. Wir wollen natürlich auch keine Sonderlocke machen, wo es dann wieder so ein Login gibt zu uns. Wenn, dann muss es ein offenes Protokoll sein, was von anderen Wallets auch genutzt werden kann, weil sonst, es kann ja nicht sein, dass wenn wir in 20 Jahren weg sind, dass du nicht mehr an dein Geld kommst. Und sonst halt so ein bisschen die fortgeschrittenen Features wie die optionale Passphrase. Techies scheint das total logisch und es ist auch ein mächtiges Feature. Ist in der Bitbox-App aber mittlerweile hinter 5 Seiten, die ich durchklicken muss, wo alles erklärt wird und ich am Schluss bestätigen muss, dass ich es verstanden habe.
Also darf ich es mal versuchen zu erklären, damit sozusagen für Laien, ja? Also Passphrase ist quasi, ich habe diese Bitbox. Die Bitbox hat ein Passwort. Mit dem Passwort komme ich in die Bitbox. Das ist das Basic Setup, Single Sig Setup, ja? Ich kann dann eine Art zweites Passwort einfügen. Das ist die sogenannte Passphrase. Warum Passphrase? Weil es kann auch ein Satz sein oder ein Gedicht oder was auch immer. Ich weiß nicht, ob es eine maximale Länge gibt. Ja. Und wenn man die dann eingibt, dann entsteht eigentlich eine komplett neue Wallet, die mit der original bestehenden Wallet gar nichts zu tun hat. Und auf dieser Wallet wenn ich es richtig verstanden habe, ist auch bei der Wiederherstellung meiner Original-Wallet, muss ich wieder auch die Passphrase dann eingeben und das wiederherstellen.
Also die Passphrase musst du jedes Mal eingeben, weil die verändert eigentlich deinen Grundseed, also die 12 oder 24 Wörter. Und das heißt auch, jede Passphrase ist gültig. Mhm. Es gibt keine falsche Passphrase, aber jede Passphrase führt halt in eine andere Wallet. Und das ist auch der Fall, ob ich jetzt ein großes I oder ein kleines L eintippe. Das sind zwei komplett unterschiedliche Wallets. Und wenn ich mich vertippe oder dass die Passphrase falsch aufschreibe, dann komme ich dann halt beim nächsten Mal einfach in eine leere Wallet. Und alle meine, also natürlich nicht, aber alle meine Coins sind weg. Mhm. Das ist dann die Reaktion. Und das Herzinfarktrisiko ist dann natürlich erheblich. Und das ist eigentlich, früher war das eigentlich so unser Nummer eins Supportfall, der wirklich ernst war. Ist halt aber auch etwas, was, also das hat nicht die Bitbox erfunden, das ist so ein bisschen ein fortgeschrittenes Feature für Bitcoin-Wallets. Ist auch wichtig, dass wir das unterstützen, damit wir mit anderen Wallets kompatibel sind. Aber eben, mittlerweile ist es hinter so vielen Warnhinweisen versteckt, dass man wirklich wissen sollte, was man tut, wenn man das aktiviert.
Wenn ich diese Passphrase wiederherstelle, also wenn ich die Wallet wiederherstellen möchte, in der die Passphrase genutzt wurde, brauche ich aber keine, nicht jetzt, wenn ich, keine Ahnung, ich habe es mit einer Trezor gemacht, brauche ich nicht Trezor dafür, das kann ich auch mit einer Bitbox wiederherstellen.
Absolut, das ist Bestandteil des Industriestandards wie Backups für HD-Wallets, hierarchisch deterministische Wallets funktionieren.
Okay, sehr spannend. Okay, das heißt eigentlich, das größte Problem, und das vermute ich auch persönlich, ist tatsächlich eigentlich überkomplizierte persönliche Gestaltung.
Genau, also das, sagen wir mal, dass man das wirklich der wichtigste Sicherheitshinweis ever ist, gib dein Backup nie raus. Mhm. Egal, Micro-SD-Karte oder die aufgeschriebenen Wörter. Kein Support, kein noch so reputabler Ansprechpartner online oder auch persönlich wird dich jemals nach deinem Backup fragen. Das ist die wichtigste, größte rote Warnlampe im Bitcoin-Space. Und direkt gefolgt davon sind dann halt im Prinzip einfach ja, vielleicht auch getrieben durch das Sicherheitsbedürfnis dann, dass ich versuche, das alles noch ein bisschen sicherer zu machen. Irgendwie im Backup zwei Wörter vertausche, um das ein bisschen zu verschleiern oder die optionale Passphrase einrichte, obwohl ich sie nicht verstehe. Mhm. Und ganz, ganz, ganz weit abgeschlagen kommen dann wirklich die echten Hacks, wo man sich die ganze Zeit Sorgen drüber macht, dass man halt eben versucht, jemanden an die Coins zu kommen. Das ist eigentlich, wird von allen reputablen Hardware-Wallet-Herstellern heute so gut abgedeckt, dass unsere Hauptaugenmerk eigentlich auf die Education liegt momentan.
Jetzt habe ich tatsächlich meine Frage vergessen. Das ist mir noch nicht oft passiert, Stadikus. Das ist mir noch nicht oft passiert, dass ich weil ich schon bei der übernächsten Frage bin, habe ich das jetzt tatsächlich. Ja, genau, das wollte ich erzählen. Es gibt einen ganz neuen Scam, der jetzt gerade auf Twitter gelaufen ist, wo sich Menschen als oder Twitter-Accounts ausgegeben haben als Vertreter von großen Medienunternehmen, Bloomberg, mhm. Dow Jones, Wall Street Journal und so, und gemeint haben, ja, mir haben sie auch mehrmals geschrieben, ja, Nico, du bist so cool, wir wollen dich in die Krypto-Sendung holen, und es kam mir gleich fishy vor, weil du gehst dann auf den Account und du siehst, okay, der hat eigentlich nichts geschrieben, der retweetet immer nur, also das ist so ein klassischer Scammer-Ding, dass sie nur retweeten, und du hast dann auch nichts gefunden und dann schicken sie dir einen Calendly-Link und dann machst du dir einen Termin aus mit dem CEO von Bloomberg, was irgendwie bescheuert ist, ja. Und was sie machen offenbar, ich bin da natürlich nicht mehr weitergekommen und ich habe auch andere gewarnt, aber es sind einige drauf reingefallen, so wie Larry Lepard zum Beispiel, dessen Twitter-Account dann gelöscht wurde. Und was sie machen ist, sie spielen dir eine Remote-Control-Software auf den Computer, du musst irgendwie einen Link anklicken, sie spielen dir eine Remote-Software drauf und dann können sie quasi alles übernehmen, was du auf dem Computer schon eingeloggt bist. Und wenn du das Pech hast, da jetzt dann irgendwelche Krypto-Wallets laufen zu lassen, dann bist du hast ein Problem. Ja?
Korrekt. Ich glaube, das geht auch wieder direkt in diese Spearfishing-Geschichte mit Bybit rein. Das ist so eine Möglichkeit, wie natürlich dann auch Infrastruktur oder wirklich, das ist sehr, sehr gezielt auf einzelne Personen. Wenn ich natürlich dann den kompletten Rechner eines Mitarbeiters einer Börse übernehmen kann und Das ist ja nicht nur in dem Moment so, sondern normalerweise wird dann Software installiert, die eigentlich einen dauernden Hintergrundzugriff ermöglicht. Kann ich monitoren, ich kann beispielsweise auch VPNs entsprechend nutzen in die Infrastruktur rein. Das sind dann natürlich echte Probleme. Und wenn ich dann eine Hot Wallet habe auf dem Rechner oder halt irgendwie auf einem Server laufen, dann sind diese Coins natürlich auch gefährdet. In dem Falle ist es aber tatsächlich so, mit einer Hardware-Wallet muss ich auch da nichts befürchten. Ja. Weil wir gehen ja immer davon aus, dass der Host-Computer oder das Smartphone komplett gehackt ist. Das ist unser Standard-Sicherheitsmodell. Also wir vertrauen ja nicht mal der Bitbox-App. Wir gehen immer davon aus, dass jemand eine bösartige Version der Bitbox-App runtergeladen hat und die Coins sind trotzdem safe. Einfach, weil ich auf der Bitbox halt direkt alles nochmal überprüfen muss, wie viel Bitcoin oder Ether oder was auch immer sende ich an welche Adresse mit welchen Gebühren. Das sind die drei Sachen. Wenn ich die überprüfe, dann bin ich safe im Bitcoin-Umfeld. Ethereum, wie gesagt, ist ein bisschen komplexer, wenn da noch Smart Contracts involviert sind. Das zu überprüfen ist schwieriger. Da braucht man halt vielleicht noch ein bisschen fortgeschrittenes Setup. Wenn ich wirklich mit größeren Summen, Smart Contracts, Company Wallets interagiere. Wenn ich nur ETH von A nach B schicke, ist es auch kein Thema. Das sind auch Standardfunktionen. Genau.
So, und jetzt habe ich noch eine Frage zum Abschluss. Wird es vielleicht ein bisschen komplexer, aber ich habe das schon erwähnt. Ich bin nur ein bisschen langsam bei meinen Experimenten. Aber wie gesagt, ich habe mir ja die Multi geholt und ich habe mir die normale geholt. Nochmal. Und zwar Stichwort Stablecoins. Die Trump-Administration wird Stablecoins einfach weiter absegnen. Und ich sehe in Stablecoins die einzige wirkliche Nutzung, die reale Nutzung von Krypto außerhalb von Bitcoin. Aber es kommt jetzt auch also Tether ist ja auch unterwegs aufs Lightning Network. Ich weiß nicht, ob es schon drauf ist oder nicht. Ganz banal gefragt, macht es aus deiner Sicht Sinn, eine Bitcoin-Only-Edition anzubieten, mit der ich auch Stablecoins nutzen kann? Wäre das dann auch eine Bitcoin-Only-Edition oder geht das nur, wenn ich das dann über das Lightning-Netzwerk mache? Aber dann ist wiederum die Frage, wie es mit der Lightning-Integration aussieht.
Ach, das sind so Grenzwerte, würde ich mal sagen. Also ein Stablecoin, der auf Bitcoin laufen würde, on-chain, weil Lightning ist ja grundsätzlich leider nicht mit Hardware-Wallets kompatibel, weil ich interaktiv signieren können muss, automatisiert und jederzeit im Hintergrund. Ich glaube, wenn das ein Bitcoin-Standard ist, wäre das automatisch wahrscheinlich auch für Bitcoin-only verfügbar. Wenn es andere Blockchains oder Federation Chains oder solche Geschichten involviert, wie beispielsweise Liquid, wo sie heute schon gibt, oder dann im Extremfall natürlich Ethereum oder Tron oder Solana, dann denke ich, ist es ganz klar nicht Bitcoin-Only Edition, weil da auch zusätzliche kryptografische Bibliotheken nötig sind, um zu signieren, um zu überprüfen. Das heißt, das würde die Angriffsfläche der Hardware-Wallet wieder erhöhen.
Aber das heißt im Grunde, wenn ich jetzt quasi sage, ich hole mir eine Multi-Wallet, aber ich will die eigentlich nur für Stablecoins nutzen. Das ist dann quasi meine Stablecoin-Wallet.
Klar, fair enough. Spricht nichts dagegen. Eben, ich habe ja auch am Anfang gesagt, ich würde es jetzt diesen Sicherheitsvorteil nicht, sagen wir, überhypen. Also beide Editionen sind natürlich sicher. Ja. Sie sind so designed, dass niemand an deine Coins kommt. Natürlich, jede Zeile Code kann potenziell zusätzliche Bugs enthalten, aber das ist natürlich ein theoretisches Risiko. Was mir ein bisschen mehr Sorgen macht, sind die externen Programmbibliotheken, die nicht von uns kommen, sondern die halt beispielsweise, ich sage jetzt mal wie das Beispiel UTF, also wir hatten tatsächlich bei der Multi mal eine Sicherheitslücke, nichts Kritisches, auch nichts passiert, aber das war auch nicht unser Code, sondern einfach die Programmbibliothek für diesen zweiten Faktor, den Fido-Ding. Und das ist halt, je mehr man in ein Projekt oder Produkt reinpackt, desto mehr Möglichkeiten gibt es, dass irgendwo mal was schief geht. Ob es dann dramatisch ist, meistens nicht. Und meistens ist es auch schnell gefixt. Und bei uns ist ja auch alles Open Source. Wir haben ein Bug-Bounty-Programm. Das heißt, wenn jemand was findet, wollen wir auch, dass die sich zuerst an uns wenden. Und wir bezahlen auch dafür, eben mit diesen Bug-Bounties, damit wir dann unsere Benutzer User First schnellstmöglich einen Fix rausbringen können und dann auch transparent informieren. Also ich würde jetzt niemandem empfehlen, der eine Bitcoin, der eine Multi hat, aber vielleicht nur Bitcoin hat, auf eine Bitcoin-Only zu wechseln. Ich glaube, dafür ist dieser Sicherheitsunterschied zu gering, um da klar zu sagen, nee, die Bitcoin-Only ist wirklich relevant sicherer. Aber in der Theorie ist es sicherlich so.
In der Theorie beziehungsweise in der Praxis des eigenen Nutzungsverhaltens. Ich kenne sie aus meinem eigenen Geschichte. Ich habe mit Krypto, also mit Altcoins, schon so viel Blödsinn gemacht, dem ich natürlich zu 100% selbst schuld war. Stimmt nicht ganz. Einmal wurde ich sogar wirklich bestohlen. Ich glaube, das war Monero tatsächlich. Das heißt quasi, wenn ich dann mich in diese Welt begebe, dann öffne ich eben auch meine eigene Sicherheitsrisiko, meine eigene Unwissenheit wird zum Sicherheitsrisiko etc. Wie gesagt, ja schon bei Bitcoin ist ja das Wissen immer ausbaufähig. Aber ich weiß, was du meinst. Trotzdem bin ich wirklich happy darüber, dass es die Bitcoin Only Edition gibt. Und trotzdem ist das die ich, wenn ich jemandem etwas empfehle. Ich glaube, dass gerade ein Neueinsteiger, so wie du sagst, oft den unter Anführungszeichen Fehler machen zu sagen, naja, dann nehme ich gleich eine Krypto-Wallet, auf der ich mehr drauf tun kann, weil im Hinterkopf bin ich ja, ich weiß ja, ich bin schlauer als die das seit 15 Jahren machen. Ich weiß ja, was das nächste Bitcoin ist. Ich habe in einem Telegram-Channel gelesen, dass der Ripple-Chef jetzt Fed-Chef wird und
genau.
Solche Geschichten. Ja gut, aber wie gesagt, wir leben in einer, und zu den Stablecoins möchte ich auch dazu sagen, das ist mir wichtig, natürlich weiß ich, dass bei Stablecoins noch zusätzliche Risiken hinzukommen. Du hast das Gegenparteirisiko des Stablecoin-Emittenten, du hast das Gegenparteirisiko der Notenbank und du hast noch das quasi Protokollrisiko der Altcoin, auf der das läuft. Ja, ich glaube nur einfach, dass das quasi Fiat Money noch zu halten in einer Selbstverwahrung, trotz allem, finde ich irgendwo attraktiv, theoretisch. Ich habe es jetzt auch noch nicht umgesetzt, aber in meinem Kopf spiele ich mit der Idee. Das ist alles. Ja.
Absolut. Also ich glaube, Stablecoins, auch wenn Tether natürlich eine absolute Gelddruckmaschine ist für die, das ist unglaublich, wie viel Kohle die scheffeln, einfach indem sie das Geld, was sie halt jetzt in Tether im Umlauf haben, halt dann auch anlegen können, in risikolosen Treasuries, was auch immer.
Genau.
Das ist, glaube ich, doch ein valider Use Case für Personen, die sich jetzt halt vielleicht nicht gegen die Inflation abschützen wollen, sondern einfach schlichtweg ein, sagen wir mal, universell akzeptiertes Geld brauchen. Ich denke jetzt an Südamerika, Afrika, Asien, wo man halt vielleicht mit Kapitalverkehrskontrollen schlichtweg nicht an Dollars kommt. Trotzdem will natürlich jemand Dollar. Das ist eine Vorstufe davon, dass jeder Bitcoin will. Und ich verstehe da jeden, der jetzt wirklich nicht viel Geld hat und das halt ein anderes Risikoprofil hat, dass er vielleicht mit dieser Volatilität von Bitcoin, die kurzfristig, aber doch signifikant ist, nicht umgehen kann oder will, dass man sich halt vielleicht einfach Dollar wünscht, wo man wenigstens weiß, das ist einigermaßen stabil, auch wenn es konstant abwärts geht. Aber ich möchte halt vielleicht nicht simbabwische Dollar haben, sondern die US-Dollar. Und dann ist ein Stablecoin natürlich eine gute Lösung, um elektronisch auf meinem Smartphone ein unabhängig von meiner bösartigen oder sagen wir mal sehr schlecht incentivierten Zentralbank in Afrika ein anderes Geld zu halten.
Und am Ende des Tages sehen wir ja, dass die amerikanische Regierung das offenbar auch verstanden hat. Ne? Und jetzt, das ist ja der Grund, warum die Europäer so panisch an ihrem digitalen Euro basteln. Und jetzt auch bei Mika wird ja, ich glaube, Tether dürfen wir ja dann gar nicht mehr, ich glaube, kriege ich von Kraken immer wieder E-Mails, dass sie jetzt Tether delisten müssen und solche Sachen. Ja?
Also, ich glaube, der USDC, also von Circle, ist, glaube ich, der einzige Stablecoin USD, der aktuell Mika-compliant ist. mit allen Vor- und Nachteilen. Also wahrscheinlich bedeutet das auch, dass mehr Zugriffe auf zentral möglich sind, ja. Transaktionen einzufrieren, zurückzurollen, keine Ahnung. Ich will auch kein FUD spreaden, aber mit Regulierung kommt sicherlich auch zusätzliche Angriffspunkte.
FUD, ich meine ganz ehrlich, ich brauche bei Stablecoins kein FUD. Wie gesagt, ich habe das ging bei der Risiko des Emittenten, das ging bei der Risiko der Notenbank. Es ist ein Spektrum. Wie gesagt, wenn ich in Zimbabwe sitze, wenn ich in Südamerika sitze, ist das Spektrum für mich, hey, ich habe Dollar am Handy. Das ist mir immer noch absolut lieber als Pesos in der Geldbörse. Ja?
Absolut.
Damit ist die Sache aus meiner Sicht erledigt. Man muss da, und natürlich gibt es immer noch Bitcoin, Gott sei Dank.
Genau.
Thank God for Bitcoin.
Das kannst du laut sagen. Und wir haben jetzt vorher noch ein bisschen zwischen Bitcoin-only und Multi diskutiert. Ich glaube, eben wie gesagt, beide sind top of the pops. Mhm. Was Sicherheit angeht, mit anderen reputablen Hardware-Wallets natürlich. Ich würde hier den Fokus dann auch eher darauf lenken wollen, dass es halt auch Anbieter gibt, die sich Hardware-Wallet nennen, die ehrlich gesagt auch gar keinen echten Zusatzgewinn an Sicherheit bringen, wie beispielsweise Card-Wallets, die keinen Bildschirm haben oder solche Geschichten. Weil wir sind ja mit diesem Bybit-Hack wieder beim blinden Signieren von irgendwelchen Sachen. Wenn ich alles überprüfen kann, auch im Bitcoin, speziell im Bitcoin-Umfeld, dann bin ich safe. Aber dazu brauche ich ein Display auf der Hardware-Wallet. Wenn ich nicht überprüfen kann, was ich signiere, dann laufe ich in genau dasselbe Problem rein wie bei Ethereum, bei Smart Contracts, die ich nicht verstehe, sondern ich kann mir schlichtweg das nicht anzeigen lassen. Und dann habe ich ein Blind Signer, ein Gerät, das blind signiert, und damit vertraue ich wieder zu 100% dem Online-Gerät. Und das ist natürlich dann wieder überhaupt kein Sicherheitsgewinn. Und da sollte sich auch nicht Cold Storage schimpfen. Also was ich sagen möchte, ist, unter den reputablen Herstellern ist die Sicherheitsvor- und Nachteile sind hier oben, während dem es ganz viele andere gibt, wo sie einfach irgendwie kurz über den Teppich schweben.
Ganz wichtig, und auch andere Dinge, wo man aufpassen muss, wie zum Beispiel, idealerweise kaufst du die Hardware-Wallet direkt beim Hersteller. Link ist natürlich in der Description, und mit dem Code, was Bitcoin bringt, gibt es nochmal 5%. Und ich habe jetzt, wir arbeiten jetzt auch schon seit 3 Jahren zusammen. Ich hätte noch nie eine Beschwerde gehört über die Bitbox. Die Touch-Knöpfe noch am ersten, aber das ist halt ein Design-Choice. Ich komme damit gut klar inzwischen. Aber sonst jetzt sicherheitsmäßig und wie gesagt, was die Software betrifft, die simple Umsetzung, alles ist Open Source, die Sicherheitsstruktur, das läuft aus meiner Sicht.
Das freut mich natürlich sehr zu hören. Und es ist auch wichtig, also mit den Content-Creatern, mit denen wir zusammenarbeiten, wir zielen immer auf eine langfristige, offene, ehrliche Partnerschaft und arbeiten auch nicht mit irgendwelchen Leuten auf YouTube zusammen, die solche Geschichten und Thumbnails machen.
Wobei, ich mache das auch manchmal.
Oh nein! Hat es dich auch schon gepackt?
Nein, die Wahrheit ist, ich meine, ich werde dafür kritisiert und ich verstehe das auch, du musst es einfach ausprobieren. Also du musst quasi, du musst wissen, okay, was bringt es eigentlich wirklich? Was ist der Unterschied? Du kannst dir auch auf YouTube 3 verschiedene Thumbnails reinspielen.
Ach so, okay.
Ja, und die sagen dir dann quasi, was funktioniert besser, und dann kannst du dich auf eins festlegen und so, ja. Aber ich verstehe das halt, also ich weiß, was du meinst. Es gibt genauso wie es Player gibt im Hardware-Bereich oder Player gibt im Börse-Bereich, die nicht seriös arbeiten, gibt es einfach gerade im Content-Bereich viele Leute, die nicht seriös arbeiten. Und auch da ist für mich Bitcoin-only ein wichtiges Gütesiegel, sage ich mal.
Ja? Absolut. Eben, also die Joking-Thumbnails auf die Seite gelassen, da hat jeder seine eigene Expertise. Da kennst du dich deutlich besser aus als ich mich. Was ich damit eigentlich sagen wollte, ist natürlich, dass wir nicht mit Partnern zusammenarbeiten, die irgendwie mit jedem, die sich für einzelne Videos bezahlen lassen, dass sie irgendein Produkt chillen und auch keinerlei Skrupel haben, irgendwie den neuesten Coin, die neueste Wallet irgendwie in einem Video zu bewerben und im nächsten Video vielleicht wieder das Gegenteil behaupten, einfach weil ein anderer wieder mehr geboten hat. Also da sind wir mega happy.
Me too.
Auch mit deiner Konsistenz und deiner ehrlichen Arbeit auch nichts zu beschönigen, nicht zu überhypen. Ich glaube, das ist wichtig.
Das gebe ich aber auch zurück. Also bei jeder Folge, die wir bis jetzt gemacht haben, hast du auch dazu gesagt, das muss man sagen und da muss man ehrlich sein und so. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, um die den Leuten nicht auch in ein falsches Sicherheitsgefühl zu geben. Du hast ultimativ, bist du selbstverantwortlich bei Bitcoin. Und das ist das Schöne daran, aber auch das auch deine Herausforderung. Mein Lieber, wir sehen uns im Kreuzlingen bei der Swiss Bitcoin Konferenz.
Oh ja.
Auch da kann man sich Tickets holen, und zwar deutlich günstiger und deutlich schöner mit dem Code, was Bitcoin bringt. Also haut da mal rein, hau ich auch Dings. Vom 24. bis 27. April in Kreuzlingen am Bodensee. Was wirst du dort machen? Wer wird dort alle dabei sein?
Soweit ich informiert bin, darf ich auf die Bühne. Ich darf, wir haben einen Stand, wir verkaufen dort auch gerne Bitboxen, wobei der Verkauf natürlich nicht jetzt der Haupt, die Haupttätigkeit ist, aber es wird halt viel nachgefragt, auch direkt mit Bargeld oder mit Bitcoin anonym, ohne in welche Versandadresse an eine Bitbox zu kommen, ist immer gut und wird geschätzt von unseren Kunden. Aber natürlich geht's primär um Gespräche, Fragen zu beantworten. Wir sind die ganze Zeit, also ich glaube, es sind 4 Tage, sind wir dort, stehen Rede und Antwort, ich auch und meine Kollegen. Also das wird ein großes Ding. Und wer da vorbeikommen will, der soll unbedingt bei uns vorbeischauen, uns Feedback geben und alle Fragen, die irgendwie unter Nägel brennen, uns stellen. Wir sind da offen und von früh bis spät stehen wir da zur Verfügung.
Also die Liste an Leuten, die da schon confirmed ist, jetzt aufzuzählen, wäre fast lächerlich, ja, weil es ist wirklich, wirklich viele Leute dabei. Einige der beliebtesten Gäste auch im Podcast. Leon Wankum ist dabei, Florian Bruce ist dabei, Rahim Dagestanegal ist dabei, Marc Friedrich kommt, Marco Bühler, auch bekannt als Sunny Degree, den einige vielleicht von YouTube kennen, ist dabei. Ich bin dabei natürlich, ich freue mich mega drauf, es ist schon mein 3. Mal in Kreuzlingen, es war immer sehr nett, also ich freue mich auch auf alle, die sich jetzt ein Ticket holen und uns dort joinen. Sadikus, danke, dass du auch sehr spontan eingeschaltet hast. Ich freue mich, wenn wir uns im April in der Schweiz sehen und wenn wir bald wieder auch eine Folge aufnehmen.
Das würde mich sehr freuen. Mega cool. Danke dir, Nico.
Gibt es noch irgendwelche Dinge, wo man die Leute hinschicken sollte? Social Media, Websites, was auch immer?
Schwierig zu sagen. Ich meine, bitbox.swiss ist unsere Homepage. Da ist alles und noch viel mehr zu finden, was man sich über Bitcoin und Bitbox informieren möchte. Unser Blog wird hoffentlich in den nächsten Wochen komplett redesigned. Viel freundlicher daherkommen, dass ich nicht mehr einfach alles nach unten scrollen muss, bis ich die uralten Evergreens finde, sondern dass ich auch wirklich thematisch mich orientieren kann. Also unseren Blog kann ich jedem ans Herz legen, der mal ein bisschen rumstöbern will. Da sind wirklich Truweien dabei, die wir regelmäßig auch mit unserem Newsletter alle 2 Wochen ungefähr publizieren.
Wunderbar. Dann danke ich dir nochmal vielmals für deine Zeit. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.